Herr Professor Münarek, Sie haben gerade in der Veranstaltung Opus Dei als einen Geheimbund geschildert, der so stark ist, dass er als Papstmacher auftreten kann. Ihrer Ansicht nach, was macht denn diese Macht von Opus Dei aus? Woher kommt die?
Opus Dei ist zugleich die geldstärkste Organisation in der Kirche. Und da die Päpste ständig Geldmangel haben, da ständig irgendwelche Schulden, irgendwelche Dinge sind, die die kirchliche Organisation in den Ruin treiben, stützen sich natürlich die modernen Päpste. Johannes der 23. hat es noch nicht getan. Paul der 6. war ihnen skeptisch gegenüber gestimmt. Aber die beiden letzten Päpste, sowohl Johannes Paul II. Wie Papst Benedikt XVI., die haben die Unterstützung und die haben auch diese Unterstützung gesucht, weil in Geldsachen ist Opus Dei absolut die Organisation, die dem Vatikan helfen kann.
Sie haben Zitate gemacht vom Gründer von Opus Dei. Ja. Das klang alles sehr lebensfeindlich, was Sie da zitiert haben. Man könnte sogar sagen, menschenfeindlich, gesegnet sei der Schmerz, sagt er. Glauben Sie wirklich, dass das nicht nur eine zentrale Rolle, diese Geisteshaltung bei Opus Dei spielt, sondern dass es sogar eine Message, eine Botschaft der römisch-katholischen Kirche als Ganzes ist?
Ja, es ist natürlich in der Formulierung, sind die Päpste sehr viel milder und sanfter als diese Formulierung, die ich da von Opus Dei vorgelesen habe. Aber vor kurzem noch hat Ratzinger als Papst ein Rundschreiben an die Priester herausgebracht und darin den Pfarrer von Ars als Vorbild dargestellt. Ja. Nun, der hat total sein Leib kastriert, bis zur Vernichtung. Er ist auch also an Ausdünnung und totaler Schwächung des Körpers gestorben, nämlich weil eben der Körper uns alle Versuchungen zuführt und deswegen muss er vernichtet werden. Und eine Unmenge von Aussagen in diesem Rundschreiben ist genau in diesem Geist der totalen Leibfeindlichkeit und der totalen Kastrierung des Leibes gehalten. Das heißt, der Papst ist tatsächlich in demselben Geist denkend wie dieser Pfarrer von Ars in Frankreich und wie die Leute von Opus Dei. Denn diese Prügel, die der Mensch sich selbst verabfolgen soll, ja, Bußgürtel und all das, wird ja von denen praktiziert. Die Verachtung des Leibes als Feindes der Seele, das alles ist auch Überzeugung des Opus Dei und Überzeugung von Ratzinger.
Jetzt war natürlich heute sehr viel Interesse auch an den aktuellen Ereignissen, an den Missbrauchsvorwürfen. Und es gibt gerade eine aktuelle Diskussion darüber, ob da nicht das Zölibat daran schuld ist. Jetzt haben Sie selber Erfahrungen mit dem Zölibat, weil Sie waren selbst Priester. Würden Sie tatsächlich vermuten, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Missbrauchsvorfällen und dem Zölibat?
Ich habe vor kurzem sogar am 5. März kam auch ein Artikel im Neuen Deutschland von mir. Und da war dann die Frage genau die, die Sie mir stellen. Und ich sage eindeutig ja. Die Kirche hat weder die Europäische Menschenrechtskonvention noch die Konvention der Menschenrechte der Vereinten Nationen unterschrieben. Warum? Nur weil ein wesentliches Menschenrecht den Priestern vorenthalten wird, nämlich heiraten zu dürfen. Und die ganze Folge sind Heuchelei, Pharisäismus und Fassadenputzerei. Denn hinter der Fassade sind also wirklich niedrig gerechnet um die 40% Priester, die natürlich den Zölibat nicht halten. Etwa 30-40% sind homosexuell. Wenn also einer jetzt das Zölibatsgesetz aufgebrummt bekommt, passiert Folgendes. Entweder du hältst es mit aller Anstrengung, ja, dann bist du eingeschränkt in dein Menschsein. Ja? Denn du musst ständig die Augen wegwenden von einer Frau, du musst dich ständig beherrschen, du musst auch fasten, du darfst luxuriöse Gerichte nicht essen, weil da auch die Hormone angepfeffert werden. Ja? Nicht? Also du bist eingeschränkt in deinem Menschsein. Du musst immer schüchtern oder verlegen oder dich wegwenden. Nicht wahr? Ich bin auch von Freundinnen, die ich früher hatte, als ich mich dann sozusagen bekehrte zum Priestertum, ich bin weggelaufen, die haben über mich gelacht. Ja? Wenn du jetzt aus dem Priesterseminar, wo du 5 Jahre also steril gehalten wurdest, ja? Wenn du jetzt aber auf die Menschheit losgelassen bist und du kommst in ein Heim als Internatsrektor, plötzlich hast du den Frust, den du in dir aufgelagert, aufgespeichert hast, den kannst du jetzt ablassen, denn du bist jetzt eine Autorität gegenüber den Kleinen, die zu dir aufschauen. Du kannst das an denen ablassen. Also der Frust und die Eingeschränktheit, selbst der Karl Rahner, der wohl berühmteste Theologe des 20. Jahrhunderts, sagte, der Zölibat ist natürlich eine seelische Wunde, die immer schmerzt. Ja? Und also dieser Frust, diese Eingeschränktheit, dieses Wissen darum und darum, dass ständig im Priesterseminar die auf dich aufpassen, die Oberen. Du bist wie ein gläserner Mensch. Jetzt bist du ein bisschen freier, wenn du jetzt Rektor, ich war auch Rektor in einem Mädcheninternat und so weiter. Du bist jetzt freier. Ich hab es nicht ausgehalten. Ich habe nach einem Jahr, nicht wahr, um mich nicht mit einem jungen Mädchen, die haben mir natürlich nachliefen, ich war ja der Einzige unter 600 Mädchen, nicht? Ich bin zum Generalvikariat gefahren, habe entweder ihr nehmt mich oder es passiert was. Na, da haben sie mich also versetzt, nicht? Aber die anderen lassen es dann eben geschehen. Die lassen ihren Frust und ihren Autoritarismus, sie sind ja jetzt was, die lassen sie an den Schülern, an den Kindern aus. Ja, also das ist eine ganz schlimme Sache. Vom Zölibat her kommt unbedingt eine Linie zum Missbrauch von Kindern.
Ich habe es jetzt aber schon ein bisschen rausgehört. Man kann nicht direkt ableiten, weil man sexuell enthaltsam lebt, dann macht sich das Luft, sondern Sie sehen da auch einen Zusammenhang eben mit Machtstrukturen.
Ja, mit Machtstrukturen, aber das gehört auch dazu. Sehen Sie, das ist ja so, nicht wahr? Einerseits wird im Fach Moraltheologie und Kirchenrecht von manchen Professoren werden die unsäglichsten sexuellen Sachen gesagt. Ja? Wenn Sie mir nicht glauben, nehmen Sie die Moraltheologie von Heribert Jones, das ist ein Franziskanerpater, wo also der Priester, damit er richtig die Beichte, die Qualität der Sünde, schwere Sünde, Todsünde, leichte Sünde, erkennen kann, muss er bis in die tiefsten Ecken der Seele nachforschen. Das wurde uns befohlen. Ja? Und dann darfst du auch alle Schweinegeleien fragen, nicht wahr? Das geht in den Moraltheologiebüchern. Wenn du nur bist mit der Hälfte deines Penis drin warst, ist es noch keine schwere Sünde. Und solche Dinge. Ja? Man hält es nicht für möglich, nicht? Die beste Pornografie, die ist nicht im Fernsehen, sondern die ist in diesen Beichtbüchern. Und wenn wir unseren Kapuzinerpater, der uns Kirchenrecht beibrachte, wenn er also zu den Fragen sexuelle Vergehen, Vergewaltigung, wenn er darüber sprach, die einen lagen vor Lachen unter dem Tisch und die anderen heulten, dass ihnen solche unkeusche Sachen dargeboten werden. Ja? Nicht? Also diese perverse Moraltheologie, ja, einerseits Verachtung des Fleisches, andererseits werden alle Perversionen des Fleisches, die werden blank und breit den Theologiestudenten erzählt und dann werde ich damit fertig als junger Priester, nicht? Also diese Frustration in puncto Sexualibus und du kriegst ja die schlimmsten sexuellen Dinge auch von deinen Beichtkindern, kriegst du ja serviert, nicht? Und du selbst bist der das nicht machen darf, ja? Nicht? Wie viele Fälle, ich habe das in meinem Buch Eros und Kleros beschrieben, wie viele Fälle passieren, nicht? Wo Priester auch im Beichtstuhl sich vergehen, ja? Also das hat schon mit der Sexualmoral auch zu tun.
Man kann auf jeden Fall sagen, das Zölibat ist nicht wirklich human.
Nicht human, es ist also ein totaler Gegensatz zum Mensch, zu einem Menschenrecht. Nicht? Da schreibt die Bibel, die Leute lesen die Bibel nicht. Bei Jesus steht es, sie werden ein Fleisch sein. Sie sehen, es ist auch eine totale Perversion des ursprünglichen Evangeliums sogar.
Was würden Sie denn der Gesellschaft oder dem Staat empfehlen, wie er jetzt im Angesicht jetzt der aktuellen Kritik an der Kirche oder der Vorfälle, die jetzt bekannt werden, mit der Kirche umgehen soll. Soll er darauf vertrauen, dass die das schon selbst
regeln? Ja, und vor allen Dingen eine unabhängige Kommission und nicht wieder besetzt aus nicht bloß Katholiken, privaten oder zivilen Katholiken, sondern auch Katholiken, Priester sind wieder drin, ja, in dieser Kommission, die kann zu nichts führen. Es muss eine unabhängige Kommission, und zwar von Leuten, die humanethisch bekannt sind, die einen guten Leumund haben, die aber nicht in irgendeiner Abhängigkeit von der Kirche. Moraltheologen dürfen daran nicht teilhaben, an einer solchen Kommission. Dann würde was daraus entstehen. Nicht, aber die haben ja alle den Schwanz eingekniffen, die haben ja alle Angst, auch die Leuthäuser Schnarrenberger, die hat ja klein beigegeben. Nicht? Sie haben alle Angst, weil wir eine ungeheure Knebelung haben, wir haben eine Liaison, eine derart intime Liaison von Staat und Kirche. Ja? In jedem Rundfunkgremium, in jedem Fernsehrat sind immer zwei Priester, ja? Die halten die Fäden. Bei der Regierung in Berlin ist das katholische Büro, das jeden Tag durch einen Prälaten mit Leuten der Regierung zusammenkommt. Nicht, das alles ist derart liiert und derart schleimig, die ganze Geschichte, dass daraus nie eine saubere Trennung von Staat und Kirche kommt. Die FDP, die war ja mal was. 1974, ich habe noch an dem Kongress teilgenommen, hat die FDP ein super sauberes, ehrliches Papier zur Trennung von Staat und Kirche gebracht und hat noch einen Kongress zur Trennung von Staat und Kirche gemacht. Wer hat sofort abgesagt? Wehner für die SPD und die CDU und CSU. Mit uns kommt sowas nicht in Frage. Nicht? Und die kleine FDP konnte sowas natürlich nicht durchsetzen.